Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen E-Commerce-Crossover-Podcast von Digital Kompakt. Mein Name ist Jörg Schmarek und natürlich wieder in kompetent E-Commerce-orientierter Begleitung die Herren Graf und Krisch. Guten Morgen.
Guten Morgen, hallo.
Moin Moin aus Kiel.
Ihr Lieben, an dieser Stelle hätte ich auch noch einen spannenden Tipp in Sachen Payment, wenn wir schon über Handel reden, nämlich unseren Partner Concardis. Den kennt ihr vielleicht auch schon, denn Concardis ist ein führender Payment-Dienstleister in Deutschland, Österreich und der Schweiz und aktuell auch mit Sicherheit einer der spannendsten und dynamischsten Player in der Branche überhaupt. Das Unternehmen, wenn man etwas aufgepasst hat, hat man das vielleicht sogar schon mitbekommen, hat sich nämlich in den vergangenen Jahren vom reinen Acquirer hin zum echten Full-Service-Anbieter entwickelt und Concardis bietet Händlern also alles rund ums bargeldlose Bezahlen aus einer Hand. Vor allem in Lösungen für den E-Commerce hat Concardis zuletzt stark investiert und eine eigene PSP-Plattform entwickelt, die neue Concardis Pay Engine. Diese Komplettlösung für den E-Commerce und M-Commerce wurde vergangenen Herbst vorgestellt und sie hat einige Features, die wirklich interessant sind, wenn ihr eine Payment-Lösung für einen Online-Shop braucht. Aber auch für den Einstieg in den E-Commerce eignet sie sich sehr, sehr hervorragend, also von früh bis spät, also weit entwickelt oder noch jung ist alles dabei. Und Concardis bietet mit der neuen Pay-Engine einen Mini-Webshop samt Payment, einen Pay-Link für Online-Marketing-Aktionen, Echtzeitüberprüfung aller Zahlungseingänge und eine sehr moderne Systemarchitektur für den Multichannel-Vertrieb, um nur mal ein paar Stichworte zu nennen. Wenn ihr also Unterstützung beim Payment für eure Online-Geschäfte sucht, dann schaut euch Concardis doch mal an. Ihr findet das Ganze unter www.concardis.com und das schreibt sich jeweils mit C. Concardis.com.
Wie ist denn euch so ergangen eigentlich in den letzten Tagen und Wochen? Also Spryker habe ich ja kürzlich auf der Demexco erst wieder erleben können. Ihr habt ja immer diese Gigastände. Aber was hat sich denn so euch getan in den letzten ein, zwei Wochen? Mal kurzes Recap.
Ja, also bei uns stand natürlich tatsächlich die Demexco im Mittelpunkt. Da sind ja auch relativ viele Partner von uns immer vor Ort dann auf unserem Stand. Deswegen ist er auch so groß, weil wir so viele Partnern da ja auch versuchen, Platz zu bieten. Und das hat auch gut funktioniert. Wieder aller Unkenrufe ist die Messe auf jeden Fall nicht geschrumpft. Ausstellerseitig vielleicht, aber besucherseitig nicht. Das macht schon noch Sinn. Ansonsten hat mich in der letzten Woche vor allem der Farfetch-Börsengang begleitet, um mich nochmal darüber nachdenken lassen, über den Costolani-Spruch, gibt es mehr Idioten als Aktien oder mehr Aktien als Idioten? Aber das ist, glaube ich, nochmal ein ganz eigenes Thema, was wir hier, glaube ich, in dieser Runde nochmal besprechen müssen. Was sind faire Börsenbewertungen?
Aber das ist das Thema, was mich auch am meisten beschäftigt hat, ist in letzter Zeit mehr der Fonds als alles andere, der jetzt sein Dreijähriges dann feiert und Börsengänge kommen und Farfetch ist jetzt auch die Frage, ob die Bewertung dann wieder passt, aber es ist doch auf jeden Fall gut zu sehen, dass jetzt die ganzen Innovationstreiber und neuen Companies dann auch an die Börse gehen. Also Westwing hat sich schon angekündigt, also ist da viel zu tun und dann ist natürlich bei mir immer das so die Phase, wo ich mir Gedanken gemacht, was kommt als nächstes für die K5 an Themen, was sind so die Zukunftsthemen, die relevanten Themen, also das ist gerade so, was mich beschäftigt.
Na, ich bin ja mal gespannt. Du bist ja immer irgendwie sozusagen deiner Zeit voraus. Also freue ich mich ja schon drauf, da bald mal ein Update zu hören. Und der Zeit nicht voraus ist ja anscheinend gerade so derjenige oder sind ja diejenigen Akteure, die sich so im Bereich Logistik tummeln. Das soll ja heute unser Thema sein. Also bei Jochen im Blog gibt es ja schon ganz viel dazu. Logistik in der Krise. Ja, dann ist das heute auch mal unser Thema. Also die Logistik wirklich gedacht einerseits von den Anbietern, dann natürlich aber auch bis hin zum Kunden. Also wir werden sicherlich auch mal über etwas innovativere Konzepte sprechen, wie zum Beispiel Picknick oder was Zalando eigentlich so in dem Bereich tut. Aber fangen wir mal ganz bodenständig an. Logistik. Also du sagst, das steckt in der Krise. Vielleicht beginnen wir mal, indem wir uns dem Thema nähern und versuchen festzunageln, was wird eigentlich heute von Logistik erwartet und was ist so die Problemsituation, mit der wir uns eigentlich gerade konfrontiert sehen?
Naja, ich glaube, man muss ein bisschen anders einsteigen noch, dass man auch sehen muss, wie sehr ist der Markt explodiert und was hat die Logistik erwartet. Das ist ja so ein bisschen die Problematik, dass wir jetzt einen stark boomenden Onlinehandel haben und da sind wir schon bei der Erwartung sozusagen sehr viele Vielbesteller, nenne ich sie immer gerne, also die einfach fast täglich inzwischen in Paketen, Päckchen bekommen und die haben natürlich andere Ansprüche als die anderen. Also das sind so die beiden Entwicklungen, die wir gerade sehen, so ein bisschen der Engpass, weil man einfach, und wir haben vor 3-4 Jahren als DHL ihre Strategie 2020 vorgestellt hat, uns schon kritisch damit auseinandergesetzt, weil wir uns gewundert haben, das sind schöne Wachstumszahlen präsentiert worden, aber die Marktschätzung war 6-7%, also unter Erwartung jetzt, wo man sagt, 10% und mehr müsste man eigentlich schon ansetzen in dem Bereich. Also deswegen kommt es dazu, und von der Erwartung würde ich eben sagen, und da tun sich gerade die Logistiker alle mehr und mehr weg davon, dass ich eben mein Päckchen am liebsten zu Hause bekommen mag. Und die Logistiker ja gerade in die Richtung gehen, wie kann ich Notlösungen finden, die und das Päckchen irgendwo anders abliefern oder das Paket irgendwo anders abliefern. Und das ist natürlich nicht im Sinne des Kunden. Und das ist gerade Diskrepanz, und das eröffnet sehr viele neue Felder auch für die letzte Meile. Und deswegen ist das durchaus einerseits eine Krise, aber andererseits ein spannendes Thema, weil jetzt quasi die Lösungen entstehen, die uns in Zukunft weiterhelfen werden.
Ich würde gerne das Dilemma nochmal aus unternehmerischer Sicht beschreiben. Wenn man sich das mal klar macht, was gerade passiert, dann wird auch ein bisschen sozusagen deutlicher, wie absurd die Situation ist. Es gab ja noch nie die Situation, dass sich eine Branche darüber beschwert hat, dass sie zu stark wächst. Ja, und jetzt hören wir von DL und Hermes seit mehreren Jahren, das wächst so stark, sind nicht mehr in der Lage, das profitabel abzuwickeln. Ja, und schieben das dann immer auf das ganze Thema Infrastruktur und Personal. Aber es ist natürlich alles selbst verschuldet. Und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Also sozusagen, zeig mir mal einen Unternehmer, der sagt, meine Auftragslage, die wächst jedes Jahr verlässlich 20%. Und ich weiß, dass ich dann in 3 Jahren kein Geld mehr verdiene. Daran sieht man, wie abgelaufen eigentlich die Sicht der klassischen Logistikdienstleister ist, die aus einer Welt kommen, bei der so ein Haushalt 2-3 Mal im Jahr ein Endkundenpaket empfangen hatte und bei dem für den es irgendwie total okay war, Weihnachten mal ein Paket bei der Post abzuholen oder beim Hermes Paketshop. Und das ist ja eine Diskussion, die wird ja sozusagen auch in den Kommentaren bei Jochen schon sehr stark geführt. Und da trennen sich so ein bisschen die zwei Lager. Ein Lager sagt, naja, es geht halt nicht billiger. Und da wird schon irgendwie jeder ausgebeutet, und was willst du eigentlich? Das andere Lager sagt, naja, aber es ist irgendwie gerade mal so 3% der notwendigen Innovationen sind immer am Markt verfügbar, ob das jetzt die stundengenaue Belieferung sein muss oder das Tracking des Lasters, das sei jetzt mal dahingestellt. Aber in dieser Marktsituation befinden wir uns. Wir befinden uns in einer Marktsituation, in der es zwei sehr große Player gibt, die nicht in der Lage sind, mit dem Wachstum umzugehen, nach vorne hin. Bei dem Unternehmen wie Picnic, da kommen wir noch was raus zu sprechen, mit einfachen Growth Hacks, nenne ich es mal, einen deutlich besseren Service anzubieten als Logistiker, die es ja schon seit 20, 30 Jahren machen. Und das ist eigentlich für Investoren und für Gründer ein extrem spannender Markt, wenn man sich mal von dieser Infrastruktursicht löst, also möglichst viele Leute möglichst günstig zu beschäftigen. Und das war auch ein Teil der Diskussion vor der Gründung von About You übrigens. Ich habe dafür votiert, nicht in ein B2C-Geschäftsmodell zu investieren, sondern eigentlich alles Geld in die Logistik zu stecken. Weil ich glaube, das ist halt ein Markt, mit dem man irgendwie mitwachsen kann, bei dem man halt davon profitiert, dass generell diese Nachhausebelieferung oder dass die Zuhausebestellung steigt. Und das macht es halt so ein bisschen, das macht es so mega absurd, ja? Das zu sagen, dass sich die Branche beschwert, weil sie zu stark wächst.
Wir können ja noch mal einen Schritt zurückgehen. Also was ich so wahrnehme ist, auf Kundenseite hat man ja wirklich so eine gewisse Verwöhnung mittlerweile. Ja, also man will möglichst schnell beliefert werden, man möchte irgendwie simpel die Sachen zurückschicken können, alles mit möglichst wenig Aufwand, es soll nach Möglichkeit nichts kosten, ich will es tracking können, ich möchte eine ordentliche Verpackung haben, wenn ich was bezahle, soll der Preis vernünftig sein. Dann hat man ja manchmal den Fall, wenn man nicht zu Hause ist, wo kriegt man es abgeholt, und gerade so diese Hermes-Shops oder beim Nachbarn ist ja immer so ein Schmerzpunkt, also eigentlich hoher Erwartungsgrad auf der Kundenseite. Gleichzeitig irgendwie eine Online-Penetration von 10%. Das heißt, wenn die mal wächst, also lass die mal bei 11%, 12%, 15% sein, dann wird ja dieses ganze Problem sich noch irgendwie massiv verstärken. So, also ich glaube,
warte mal, lass mal ganz kurz über die Erwartung sprechen, weil ich glaube, was du sagst, stimmt so nicht. Das mag generell richtig sein, dass ein Kunde möglichst schnell beliefert werden möchte. Aber was ja noch wichtiger ist, ist, dass die Prognose irgendwie stimmt, dass es eine Art Optionenauswahl gibt. Ob das jetzt die Nachbarschaftsbelieferung ist oder die Lieferung zu einem Paketshop oder die Lieferung in den Kofferraum oder die Lieferung vielleicht gebundelt mit anderen Bestellungen. Könnte ja auch sein, dass ich zum Beispiel nur freitags zu Hause bin, und eigentlich reicht mir es aus, wenn meine Pakete freitags nach 16 Uhr kommen. Ich brauche die gar nicht jeden Tag. Und das hat mit besonders schnelle Belieferung gar nichts zu tun. Das ist halt das Einzige, was Logistiker können. Die können halt Sachen ganz schwer bundeln. Die haben irgendwie keine Infrastruktur, wo sie mal Pakete für einen Haushalt oder für eine Straße zusammenpacken, um das dann unterzusortieren. Die haben halt nur das Format 40 Tonner, 12,5 Tonner, der L-Laster. So, das war's halt irgendwie. Und damit fallen halt alle, damit wird es halt total schwierig, diese Kundenanforderungen, die überhaupt nichts mit der Menge an Zulieferern zu tun haben, sondern nur mit der Fähigkeit, bestimmte Pakete, Boxen, gebannte Bestellungen zum Ort meiner Wahl zu bringen, mit einer hohen Prognosegüte, das fällt alles raus. Und das war sozusagen immer mehr, immer schneller, stimmt aus meiner Sicht gar nicht. Dann, das mag irgendwie für Food gelten, weil ich möchte meine Lebensmittel, wenn ich heute Hunger habe, vielleicht schon heute Abend haben, aber für viele andere Konsumgüter geht das ja gar nicht so.
Weiß ich nicht. Ich meine, same day oder same hour nimmt ja zu, also auch ein Amazon sozusagen forciert das ja nicht ohne Grund. Aber mag ja gar nicht der Punkt sein. Die Frage ist ja eher so ein Stück weit, es wird zunehmen, dass diese ganze Last da ist. Und Jochen hat ja auch schon mal gefragt, so wann kommt der Kollaps? Also nicht, ob der kommt, sondern wann. Und gleichzeitig, und da kann ja Jochen vielleicht jetzt mal einsteigen, ich sitze auch oft da und frage mich so ein Stück weit, warum sich eigentlich in dem ganzen Übergabeprozess gar nicht mehr tut. Also jeder Mensch hat zu Hause einen Briefkasten, aber zum Beispiel auch keinen Paketkasten. Also bei mir ist zum Beispiel so, unser Hausflur würde locker aushalten, dass man da so eine Art Mini-DHL-Packstation hinstellt. Aber es werden ja nicht mal die großen, richtigen sozusagen forciert. Ja? Und gleichzeitig zu sagen, okay, sich mal Gedanken zu machen, Abgabeorte, irgendwelche neuen Konzepte, tut sich irgendwie überraschend wenig, habe ich so den Eindruck. Oder ist das eine Fehlwahrnehmung, Jochen?
Das ist der Punkt. Also woher kommen wir denn mit der Logistik? Wir kommen von der Paketlogistik im Prinzip aus dem klassischen Versandhandel, wo wir Pakete verschicken und die mehr oder weniger bequem dann abliefern. Aber wo entwickelt sich der Onlinehandel? Und er entwickelt sich eben zum Teil in Nahversorgung, wenn wir in Richtung Food reingehen, zum Teil in Mehrwertdienste, andere Angebote, mehr Möbel werden verschickt oder sollen verschickt werden. Das klappt ja noch nicht so. Also der Markt boomt noch nicht so, sagen wir es mal so rum, wird aber kommen. Das heißt, es fehlt genau, du sprichst den richtigen Punkt an, die Ausdifferenzierung auf der letzten Meile. Und das, glaube ich, ist auch das Neue und das Spannende und das, was bestehende Anbieter letztendlich am falschen Fuß trifft. Deswegen glaube ich eben auch, dass wenn Amazon Logistics reinkommt, die eben über Prime Now Erfahrungen gesammelt haben, dass sich zunehmend drehen wird und dass da auch andere eine Möglichkeit haben. Das Faszinierende ist ja jetzt, wenn man sieht, die ganzen Dienste werden ja alle virtuell aufgebaut. Die werden mit lokalen Diensten Lieferdiensten entsprechend strukturiert. Es ist eigentlich nur meine Koordinationsaufgabe jetzt für den Markteintritt, aber der Service auf der letzten Meile steht quasi im Vordergrund. Und dann ist eben die Frage, was will ich als Kunde? Will ich wirklich schnell beliefert werden? Wohin will ich beliefert werden? Muss ich zu Hause sein? Sprich, werde ich am Abend beliefert? Amazon hat jetzt in München Express gestartet, nochmal als andere Alternative zu Prime Now, wo man dann eben also bis Mittag, glaube ich, ist die Deadline, sagt, was man am Abend gerne haben möchte. Also das ist eine Ausdifferenzierung und eine Flexibilität, die kommen wird. Ich glaube auch, ich sehe da durchaus auch den Handel in der Pflicht. Also ich glaube auch, dass sich Händler Gedanken machen müssen und werden, wie denn ihr Service auf der letzten Meile aussehen soll. Und dass sie sich eben nicht mehr nur auf Paketdienste verlassen, sondern ich kann mir genauso gut auch vorstellen, dass dann in der letzten Meile es wieder übergeht. Also sprich, dass man ein City-Depot hat als Zalando oder als anderer Anbieter. Dort werden die Pakete erstmal hingeliefert und dann kümmert sich quasi das Unternehmen selber oder wie gesagt virtuell mit Partnern, dass das beim Kunden ankommt. Und der andere Punkt, den du angesprochen hast, auch wie komme ich ins Haus oder in die Wohnung oder vor die Wohnung etc., also Paketkasten. Das Interessante ist ja, wenn man die Branche jetzt in den letzten Jahren verfolgt hat, es ist ja nicht so, dass sie in Anführungszeichen nicht innovativ gewesen wäre. Also sprich, bei jedem Thema war sie dabei, aber es ist nichts wirklich forciert worden. Paketkasten war für mich eine der großen Enttäuschungen. Das ist jetzt nicht die ultimative Lösung, aber das ist eine Lösung, sagen, die man propagieren könnte. DHL ist vorgeprescht, andere sind in Panik verfallen, haben dann versucht, ihre Lösung auf den Markt zu bekommen, aber haben es nicht forciert. Und man könnte sich ja mit einem Händler und mit Größenhändlern zusammenschließen und sagen, okay, liebe Kunden, Premium, Premium, Premium-Kunden sozusagen, es geht nichts mehr, wenn ihr nicht den Paketkasten habt oder das subventioniert oder sonst irgendwas macht. Also das sind ja Initiativen oder Offensiven, die passieren könnten, die aber nicht passieren, weil das Problem natürlich immer ist, alle Paketdienste, die wir jetzt haben, sehen als Kunden die Händler. Die müssen sie glücklich machen. Das Paket in Anführungszeichen irgendwo abliefern. Mit Amazon, also Amazon Logistics ist jetzt die Ausnahme. weil es eben ein Händler ist. Sprich, die sehen tatsächlich den Endkunden. Die haben die Daten, muss man auch sehen. Und einer der spannendsten Kommentare in letzter Zeit war auch, Amazon weiß, was in der, oder Amazon Logistik weiß, was in den Lieferungen ist jeweils, kann entsprechende Maßnahmen ergreifen dann am Übergabepunkt. Und das sind alles so Mehrwerte, die kommen können und kommen müssen, wo ich, also potenzialseitig
zum Beispiel, enorm. Lässt es das neue iPhone nicht im Treppenhaus liegen, wahrscheinlich. Aber eine Packung Windeln schon.
Genau.
Also der Case ist sozusagen, wenn Amazon weiß, was in den Paketen drin ist, kann es quasi seine Verifikationssicherheitsmaßnahmen, gebe ich das beim Nachbarn ab oder nur im Shop mit Unterschrift entsprechend anpassen, war der Gedanke.
Ja. Und kann sogar weitergehen, also dadurch, dass sie ja wissen, die wissen, ob das Produkt Beratungsbedarf hat oder irgendwelche anderen Zusatzservices hat. Also darauf spekuliere ich stark, dass Amazon oder Dienste, die so viel Know-how haben, das entsprechend noch anbieten können, selbst auf der letzten Meile, wenn es der Kunde in Anführungszeichen bei der Bestellung vergessen hat oder hat man eben noch andere Anknüpfungspunkte. Also gerade wenn man so weiß, wann der Kunde zu Hause ist und das sieht man ja, also das machen andere auch, aber Amazon Logistics forciert am stärksten, dass man einfach auch Daten sammelt, wie ist die Situation bei dem jeweiligen Kunden. Also kann ich den direkt ansprechen, kann ich den irgendwo anders abgeben, was sind die präferierten Zeiten etc. Also das sind ja alles Optionen, die man hat und wo man das qualitativ wirklich noch auf eine höhere Stufe heben kann. Und da, also deswegen einerseits bin ich sehr ernüchtert, wie der Stand gerade ist, aber andererseits sehe ich so viel Potenzial, Marktpotenzial auch im Prinzip auch, was Geschäftsmodelle, Erlösmodelle etc. angeht, dass mir da nicht bange ist. Und ich finde eigentlich jetzt gerade gut, haben wir so eine Entwicklung, weil DHL jetzt ja öffentlich gemacht hat. Sie restrukturieren, sie erhöhen die Preise, Hermes genauso, neue Geschäftsführung überall bei beiden. Also damit ist jetzt auch ja erstmal klar, dass man nicht nur unkt, wenn man unterstellt, dass das alles gerade nicht so ist, wie es eigentlich sein sollte. Und damit tut sich jetzt auch was und damit glaube ich, dass eben. Und die Gefahr ist, dass Amazon Logistics jetzt wieder so als der große Gewinner dasteht, der alles übernehmen wird. Meine Hoffnung ist eigentlich eher, dass sich das jetzt ausdifferenziert und dass viele neue Dienste entstehen. Picknick haben wir erwähnt, würde ich da auch durchaus reinnehmen. Und die Grenze, glaube ich, wird zunehmend fließend. Was ist tatsächlich noch ein Logistikunternehmen, ein Paketunternehmen und was sind so Seiteneinsteiger? Ich sehe durchaus auch die ganzen, also in dem Restaurant-Belieferungsmarkt hat sich ja sehr viel mehr getan. Delivery Hero, Lieferheld, Lieferando etc. Also das sind auch für mich Kandidaten, die da reinkommen können. Die haben momentan von den Provisionen noch ein Problem, dass sie das machen könnten. Aber wenn der Markt da ist, wer weiß, wer sich da tummelt.
Ihr Lieben, wenn ihr gerade auf der Suche nach einem Büro seid, habe ich übrigens auch noch einen spannenden Tipp für euch. Schaut euch doch mal Rent24 an. Unter rent24.com findet ihr das Ganze. Und zwar ist das ein richtig schicker Coworking-Space, wo ihr euch ein Büro, einen einzelnen Schreibtisch mieten könnt. Ganz passend dazu, wie ihr gerade aufgestellt seid. Rent24 ist aktiv in Amsterdam, ja, also im schönen Holland. Könnt ihr selbst irgendwie dort arbeiten. Natürlich in Berlin, also in der Bundeshauptstadt, in Bremen, in Dortmund, in Hamburg, in München. Also an ganz vielen tollen Orten gibt es die Coworking Spaces von Rent24. Und ihr könnt auch total flexibel arbeiten. Ja. Das heißt, egal ob ihr jetzt Freelancer, Frühphasengründer, Startup, Corporate, Non-Profit, Dienstleister oder auch nur ein Remote-Team seid, ihr findet dort den passenden Raum für euch. Das heißt, das Ganze ist super flexibel, wächst auch mit euch mit. Ihr könnt euch dort wirklich etwas suchen, was zu euren Bedürfnissen passt und ihr kriegt sogar noch tolle Services zum Teil mit on top. Sowas wie ein virtuelles Büro, also ihr könnt dort Bürotätigkeiten outsourcen, ihr könnt bei kreativen Prozessen, Marketingfaktoren unterstützt werden von Rent24 und sogar Mentoring. Wenn ihr auch einen tollen Nachbar haben wollt, dann sucht ihr euch den Rent24 Coworking Space in der Oberwallstraße aus. Da sitzt nämlich auch das gute Digital Kompakt. Dann forcieren wir nochmal. Schauen wir uns doch mal die Situation bei DHL noch einen Meter genauer an. Also wir hatten jetzt als ersten Punkt, erhöhen die Preise, wollen dadurch eigentlich Nachfrage drücken. Ja, also gaga eigentlich, man will nicht mehr verdienen, sondern man will, dass Leute weniger Pakete abgeben. Man forciert die ganzen Paketstationen gar nicht, dass man sagt, okay, wir bauen jetzt mal sukzessive aus, dass wir nicht immer irgendwie in 50 Haushalte fahren müssen, sondern dass wir mal eine Box ansteuern können, macht man auch nicht so richtig. Man tut dann teilweise solche Sachen wie Kooperationen mit Rewe bauen. Also der Gedanke ist anscheinend schon ein Stück weit verankert, dass man halt sagt, sagt, na gut, dann kann man irgendwie mit seinem Wocheneinkauf bei Rewe auch irgendwie seine Pakete gleich mitnehmen. Aber ist ja irgendwie auch so ein bisschen eher schwierig. Ja? Also klang für mich jetzt noch nicht so wie der Durchbruch. So. Gleichzeitig versucht man ein Stück weit in Richtung Briefpost zu gehen. Ja, Briefe gehen runter, Pakete gehen hoch. Also ist, glaube ich, der Gedanke, so wie ich es mitgekriegt habe, dass man versucht, ein bisschen wirklich auf die Post im Sinne des Briefversands auszulagern, weil man dann Pakete noch in den Briefkasten reingedrückt bekommt. Aber die Frage ist doch so ein Stück weit, das ist ja alles so Pflaster auf irgendwie klaffende Wunden kleben. Könnte man da nicht ganz, ganz anders nachdenken? Und welchen Gedanken ich spannend finde, und der ist ja eigentlich in aller Welt gerade, also in allen möglichen Bereichen des Onlinehandels, wäre ja Plattformbildung, wo ich ja mal spannend fände, darüber nachzudenken, ob das nicht auch bei Logistik gehen kann. So, und offensichtlich ist es ja möglich, gibt ja schon irgendwie erste Ansätze dazu in den USA von DHL auch. Wie beurteilt ihr denn diese Chance?
Ich glaube, diese Option, ob es jetzt die Plattform ist oder ob das quasi neue Services sind, ich glaube, die sind genauso klar wie diese Innovationskonzepte, die ja auch Hermes und DHL ausprobiert haben. Egal, ob es jetzt die Drohne ist oder dieser Roboter, der ausliefert, das fällt ihnen halt so ein bisschen schwer in der Umsetzung, weil die meisten dieser Sachen, wie Jochen schon richtig sagt, sind ja Asset-Light. Also es geht darum, Ressourcen zu managen, zu bündeln und zusammenzuführen. Und das ist in der Regel, sind das Softwareprojekte. Und das hat ja erstmal gar nichts mit den Kapazitäten und auch Kompetenzen zu tun, die ein DHL und Hermes hat. Und heute ist ja das größte Problem, was sich ein Hermes und ein DHL aufgebaut haben, dass sie in diesem Preiswettbewerb mit Zalando nachgegeben haben, nicht mit Zalando, mit Amazon nachgegeben haben. Über Jahre und jetzt auf einer Negativmarge sitzen oder einer beinahe zu Negativmarge, während Amazon selber eine Logistik aufbaut. So, und das ist halt das treibt 80% aller Diskussionen in diesen Unternehmen. Ich glaube total daran, dass es auch sinnvoll sein könnte, neben für einen Hermes so eine Art Plattform aufzubauen, die dann die eigene Planungskompetenz bei der Nutzung von Drittdienstleistern, die regional halt tätig sind, zu bündeln, also eine Art, das, was Kühn und Nagel eigentlich sozusagen groß im B2B macht, das auch für B2C-artige Lieferungen ausführen zu lassen, aber ich sehe jetzt nicht, wo die da einen strategischen Vorteil hätten gegenüber einem neuen Business, was in diesen Markt eintritt, also oder vielleicht sogar gegenüber Kühn und Nagel, also das kann ich momentan nicht erkennen. Da finde ich es schon fast spannender, wenn Hermes sagt, na komm, wir ziehen uns aus dem Drittgeschäft zurück, entziehen quasi unsere Kapazitäten dem Markt und auch damit Amazon und kümmern uns um die super wachsenden Sachen der Otto-Gruppe. Das liegt, glaube ich, näher, weil es umsetzbar ist, jetzt mal dahingestellt, ob das ein sinnvoller Move ist, als darüber nachzudenken, dass man so eine Plattform aufbaut. Also ich glaube, daran mangelt es auch nicht. Ich glaube, das hat man ja auch gehört. Ich habe ja mit dem Roger Hillen-Pasedak von Hermes auch mal so einen Podcast aufgenommen. Dieses Thema so Innovationsideen, das ist nicht der Engpass. Es liegt wirklich an der Execution-Kompetenz und an einem komplett veralterter Management-Struktur. Keiner hat Ahnung von Software. Alle haben schon ein paar Mal versagt beim Thema ERP-Projekt und generell Neustrukturierung. Und das Einzige, was sie sozusagen geschafft haben, ist Auslandsexpansion mit dem identischen Modell wie in Deutschland. Deswegen glaube ich nicht, auch wenn Plattformen sinnvoll sind, dass das von DHL und Hermes gestemmt werden kann.
Also vielleicht, man kann es ja auch anders aufziehen. Also was wird denn das ausschlaggebende Moment sein, um einen erfolgreichen Logistikdienst aufzubauen, jenseits von der operativen Kompetenz, Exzellenz. Letztendlich geht es ja darum, die Fahrer zu koordinieren und denen smarte Infos zu geben, also sprich Daten sammeln und die entsprechend zur Verfügung zu stellen. Das ist auch das, was zum Beispiel Amazon Logistics jetzt via Amazon Flex oder anderen Anbietern, also wo sie eben Fahrer entsprechend ködern wollen, promoted. Und da wird sich's entscheiden. Deswegen haben auch unabhängige Player eine Chance, weil es dann eben eine reine Koordinationsfunktion ist. Und natürlich jetzt, wenn man jetzt, du hattest ja auf DHL abgezielt, ist die große Problematik, wir haben ein Geschäft, wie überall mit den bestehenden Playern. Wir haben ein bestehendes Geschäft. Wir sehen, das ist an Grenzen gekommen. Also wir optimieren jetzt mit aller Kraft noch und holen das raus, was möglich ist. Das ist jetzt so die gängige Herangehensweise. Und haben wir dann überhaupt noch Zeit, um über unseren Schatten zu springen oder über den Tellerrand zu blicken und zu überlegen, wie können wir das komplett, ich mag nicht transformieren als Wort, ich würde sagen rekonfigurieren, dass es eben auf eine neue Zeit hinpasst. Und rekonfigurieren heißt dann eben immer auch, dass bestimmte Dinge wegfallen, die man einfach nicht mehr braucht. Und die Frage ist halt jetzt, alle, die sind stark im, ich nenne es mal Backend der Logistik, also wirklich in der großen Distribution jenseits der letzten, also bevor der letzten Meile, so muss man sagen, da ist einfach eine starke Infrastruktur da und die kann auch genutzt werden, die kann ja auch von anderen genutzt werden. Aber das ist natürlich jetzt nicht das, was Mehrwert schafft und was zu einem tollen Preis dann entsprechend verkauft werden kann, sondern auf den anderen Bereichen ist man wenig stark. Und ich habe jetzt so ein bisschen die Sorge, wenn ich das alles sehe, man muss sich so fokussieren auf die bestehenden Probleme. Und du hast es angesprochen, was mich am meisten irritiert, ist wirklich dieses Kuddelmuddel mit Brief und Paket, dass man da noch zusätzlich Altlasten hat aus dem Briefgeschäft. Also Altlasten ist in Anführungszeichen, weil es eigentlich das Geschäft ist ja, was das andere finanziert. Das ist ja noch das, was gut läuft, aber stark rückläufig ist. Jetzt versucht man die Leute, die zum Teil verbeamtet sind, noch irgendwie, also jetzt langsam kommen sie ins Rentenalter, deswegen kann man den Schnitt machen. Und die werden jetzt eben versucht, sehr früh in die Rente zu schicken, damit man da wieder ein bisschen Puffer hat. Aber man hat im Grunde das Problem, man hat da Leute, die müssen beschäftigt werden und überlegt sich, was macht man mit denen? Man hat jetzt so eine schöne Warenpost aus dem Boden gestampft, was quasi Pakete im Briefumschlag sind. Und das ist alles, du merkst halt, das ist nicht vom Kunden her gedacht, also ist platt, aber das ist sehr aus den internen Möglichkeiten oder Unmöglichkeiten gedacht. Und das muss man auch so ein bisschen sehen. Also ist eine schwierige Lage, die einem jetzt bei den bestehenden Playern nicht gerade optimistisch stimmt.
Ja, außerdem muss ja DHL oder die Post erstmal den Wegfall von der ADAC Motorwelt verkraften, bevor man da über den Einstieg ins Plattformgeschäft nachdenkt. Ja, das ist schon ein sozusagen ganz schöner Tritt in den Rücken, ja, dieser Move von ADAC.
Wieder 60 Millionen ungefähr ist so das Volumen, 60 Millionen Euro Umsatz weniger. Und das kommt ja eins nach dem anderen. Die ganzen Kataloge sind weggefallen, die ganzen Dialogpostaussendungen, also Erinnerungen an die Kataloge quasi im Versandgeschäft. Also in dem Briefbereich, jetzt wenn man wirklich B2B sieht, ist schon extrem viel passiert und es wird immer weniger. Es wird einfach online.
Wo ist der ADAC hingewandert mit seiner Versendung? Mit
seinem gar nicht. Der
Ins Digitale. Du kannst jetzt runterladen.
Genau, und der wird nicht mehr monatlich veröffentlicht. Und das Problem war ja, dass DHL nicht überall, also nicht nur da, also nicht nur im Paketbereich, sondern auch da die Preise erhöhen wollte und will. Und das ist halt ein Schritt, da überlegt man sich dann irgendwann, lohnt sich das für uns noch? Und so fallen eben dann die Entscheidungen. Also es ist ein bisschen Self-Fulfilling und wenn ich das richtig gelesen habe, es muss auch da schöne Gespräche gegeben haben und am Ende gab es eben keine Einigung und jetzt in Anführungszeichen haben wir den Salat.
Ich glaube, man muss auch quasi die sozusagen nochmal ein bisschen auch die Innensicht der Unternehmen verstehen, ne? Sozusagen, die wurden ja quasi nie dafür incentiviert, sozusagen neue Märkte aufzubauen oder jetzt mal Wetten einzugehen über das ganze Thema, Brief, Paketkästen, vielleicht irgendwo Container hinstellen, aus denen man sich als Kunde selber seine Pakete rausnehmen kann. Das war ja quasi nie das Business. Immer so gewachsen. Es ging immer darum, möglichst billig viel gleiche Ware, egal ob es die ADAC Mutterwelt war oder Kataloge oder Pakete, an einen sehr, sehr festen Haushaltsstamm zu verteilen mit relativ einfach zu managen Wachstumsdimensionen. Und dementsprechend saßen ja auch die Leute dann dahinter. Ne? Das ist sozusagen bei der Post wird da jetzt so ein bisschen ausgesiebt. Bei Otto saß da sozusagen ein sehr, sehr durchschnittlicher Manager mit Tanjo Schneider drauf, der da sozusagen seit Jahren auch nichts gemacht hat, um das ganze Unternehmen weiterzuentwickeln. Und das wird auch neu besetzt. Die Frage ist halt, ob das ausreicht. Also diese Altlasten, wie Jochen sie beschreibt, die jetzt hier anfangen, sich auszuwirken oder umzufallen, das ist sozusagen auf der Kostenseite oder auf der Strukturseite das zu managen, während man parallel Neugeschäft aufbauen muss in einem Konzernsetup, das ist fast nicht möglich. Also man müsste fast schon DHL und Hermes nehmen und sagen, komm, wir nehmen jetzt mal wirklich das Investitionsbudget raus aus der klassischen P&L und nutzen das, um vielleicht einen unabhängigen Plattform-Paketboxen-Ansatz nochmal zentral zu launchen, vielleicht nicht in Deutschland, vielleicht in Frankreich, vielleicht in Österreich oder in Märkten, die in der Logistik noch deutlich hinterher sind, wie zum Beispiel in Italien. Also Italien ist so auf dem logistischen Stand von Deutschland 2000 1, was das, was so Lieferzeitfenster und Infrastruktur angeht. Das ist eigentlich fast nicht möglich, auch wenn da jetzt Top-Leute reinkommen in so ein Hermes und DHL. Also die Altlasten fressen eigentlich alle Ressourcen auf.
Hm. Aber Plattformisierung war ja so ein Stück weit der Gedanke, vor allem sich zu öffnen. Ja, also man hat ja gewisse Kompetenzen, Endkundenzugang, Daten, Infrastruktur, auf die man zurückgreifen kann. Und ein Amazon macht es ja zum Beispiel auch so, dass die halt sehr, sehr schnell im Logistikbereich wachsen, indem sie einfach Kleinstfirmen mit an Bord nehmen, wo man vielleicht irgendwelche Leute hat, die so 3, 4, 5 Fahrer für sich nur haben, die dann irgendwie ein Stadtgebiet mitbefüllen können. Könnte das nicht trotzdem sinnhaft und attraktiv sein, dass man vielleicht irgendwie sich überlegt, okay, was kann ich öffnen, um irgendwie wenigstens kurzfristig, ja, vielleicht ist dann noch ein Pflaster auf eine klaffende Wunde, aber könnte das nicht schon sinnvoll sein, zu sagen, ich schaue mir mal den Markt an, wie er strukturiert ist und öffne mich für andere, denen ich meine Kompetenzen sozusagen zur Verfügung stelle?
Ich glaube, das machen DHL und Hermes ja auch schon, zu teilen. Aber du kannst jetzt ja, es ist schon schwer, wenn du jetzt, nehmen wir mal irgendwie so einen kleinen Ort, ich wohne in Gettorf, da gibt halt, wenn du jetzt ein DHL bist, du hast da schon irgendwie einen Lager, du hast irgendwie 20, 30 Leute, die dort ihre Pakete ausfahren, dann gibt es vielleicht noch hier 1, 2 kleine Logistiker, mit denen du arbeiten könntest, die dann aber sofort deine Eigeninfrastruktur kannibalisieren, die du ja gerade so auf einer schwarzen Null managen kannst. Das ist halt so, dass das das Legacy-Problem, in das du dann reinrutscht. Ja, könnte man machen, nach vorne gerichtet, könnte man einfach sagen, komm, das ist halt interne Konkurrenz, wir bauen jetzt hier nochmal eine zweite Delivery aus und gucken mal, was besser funktioniert. Und das ist halt das Legacy-Innovationsproblem. Das hat halt Amazon nicht, weil sie noch bisher ganz wenig mit eigener Infrastruktur arbeiten mussten und dann die verbleibenden Kapazitäten vor Ort nutzen können. Aber ich glaube, in dem Rahmen, wie es den bisherigen Konzernen möglich ist, nutzen sie das auch schon.
Also ich glaube, es sind ja zwei Probleme. Also A, es wird nichts bringen, also es wird das Problem nicht lösen. Die haben ja erstmal andere Probleme, die einfach einen größeren Hebel haben. Wenn sie da noch ein bisschen weiter optimieren, Strukturen verschlanken etc., wird ihnen das erstmal mehr bringen, als jetzt irgendwie tatsächlich jetzt schon mit Hochdruck neue Geschäfte und Geschäftsmodelle aufzubauen, sehe ich so ein bisschen als Manko. Und das andere ist natürlich auch das Versprechen an die Anteilseigner, sprich an die Börse. Da gehen sie ja nicht weg, dass sie sagen, wir müssen jetzt voll in den Investitionsmodus gehen, sondern da sagen sie, wir halten uns an den Zielen 2020 fest und wir versuchen jetzt noch die Gewinnziele, Profitabilitäten etc. zu erreichen. Und also der Schritt ist noch nicht erfolgt, interessanterweise. Sehr viel kommt ja quasi fast im Wochentakt oder zumindest im Monatstakt kommen jetzt die Meldungen, wir können das Ziel so nicht erreichen, wir haben eine Restrukturierung, Managerwechsel etc. Kommt ja alles, aber die Aussage jetzt, nee, wir haben den Markt komplett falsch eingeschätzt, wir müssen wirklich investieren und irgendwie uns komplett was anderes überlegen, meinetwegen auch Übernahmen machen, was auch immer man sich da vorstellen kann, das passiert noch nicht, also den Schritt erwarte ich eigentlich noch. Man versucht sich da so ein bisschen über die Zeit zu hangeln und Amazon ist ja im Grunde ganz spannend. Wann ist der Schritt erfolgt? Also Amazon hat, glaube ich, so sein Schlüsselerlebnis 2014 gehabt, als in den USA das Weihnachtsgeschäft in Anführungszeichen fast implodiert ist, aber als die Post und die Dienstleister eben nicht mehr die Pakete nicht mehr rechtzeitig bekommen konnten. Ich glaube, das war bei Amazon der Impuls. Wir müssen eigene Strukturen aufbauen und müssen uns überlegen, wie wir da so eine Fallback-Lösung bauen. Und im deutschen Markt kommt das alles irgendwie 2, 3, 4 Jahre verspätet. Also 2015 war ja der Start jetzt für das Thema mit einer City-Logistik, mit den Strukturen. Jetzt dieses Jahr haben sie es nochmal sich anders reorganisiert und glaube ich, jetzt ist es mit Hochdruck geht es da voran. Aber die haben das ja auch zu dem Zeitpunkt gemacht, als sie nicht mehr rausfliegen konnten bei den anderen. Also sie waren groß genug, um bei DHL und Hermes, beide sagen so ungefähr 20% Marktvolumen haben sie jetzt, also Paketvolumen jeweils von den Diensten. Das heißt, früher mussten sie ja immer sagen sie das zum Teil immer noch, wir machen das nur als Zusatzpuffer für Weihnachtsgeschäft und andere Peakzeiten. Im Grunde ist es aber andersrum. Also sie wollen ein Basisgeschäft aufbauen und dann bei den Peakzeiten nehmen sie vielleicht noch die anderen dazu. Also gehe ich jetzt stark davon aus, dass das der Gedanke ist. Und also sie können da nicht mehr rausfliegen und haben jetzt die Chance, da mit Hochdruck reinzugehen. Sie machen es eben, wie wir das gerade besprochen haben, virtuell über Plattformansatz, nehmen Partner mit rein, versuchen jetzt auch Leute in der Freizeit zu Lieferboten um zu funktionieren, also Amazon Flex Programm in den USA haben sie jetzt eben gestartet, dieses werde dein eigener Logistikunternehmer Programm, also wo man quasi das Unternehmertum unterstützt und da wirklich eigene Flotten nochmal aufbauen kann. Man hat mitbekommen, diese 20.000 Sprinterlieferung von Mercedes, was natürlich jetzt im PR-Coup erstmal ist, aber der auch nochmal verdeutlicht, Amazon ist ja jetzt so unterschwellig nur präsent. Das ist ja immer irgendein Dienstleister, also Unterdienstleister liefert dann das Paket ab. Aber man muss sich das ja mehr vorstellen, wenn Amazon Prime-Wagen durch die Stadt fahren und quasi das ähnlich präsent ist wie ein DHL, wie ein Hermes, wie ein UPS, wie was auch immer. Also und das, deswegen, ich meine, im Grunde Amazon macht jetzt genau das, so wie man sich das auch vorstellt, wie es auch die anderen machen könnten, aber genau aus den genannten Gründen eben nicht machen werden. Bestehendes Geschäft und Versprechen an die Börse.
Na, ich würde mit euch ja gerne mal, wenn wir jetzt rüber robben zum Thema Amazon, wie die das angehen mit der Logistik, Hermes als Benchmark nehmen, so ein Stück weit. Und zwar an einer bestimmten Stelle. Wenn ich es richtig verfolgt habe, ist ja Hermes gefühlt noch ein Stück weiter zurück, was Logistik angeht. Also, was ich bei dir im Blog gelesen habe, sagt man ja so 5 bis 10 Jahre, ja, hinter dem Markt. Also lange irgendwie Fokus auf Paketshops.
Da ist auch ganz viel subjektive Meinung in den Kommentaren, ja. Sozusagen. Hermes als Benchmark. Jetzt bin ich wirklich interessant, was da jetzt kommt.
Ja, mich interessiert mich auch folgender Gedanke. Also die haben ja wie lange so Same-Day-Delivery unterschätzt, Food irgendwie bisher nicht auf die Spurkette gekriegt. Und ein anderer Punkt war ja sehr, sehr lange auf diesen Gedanken, Zentrallager zu setzen. So, und was man ja bei Amazon jetzt immer vermehrt liest, ist dieses ganze Thema, was sie als Small and Light nennen oder was man mal so schön neudeutsch als Schnelldreher bezeichnet. Also Schnelldreher scheint halt für mich so ein Thema zu sein, was bei Amazon, glaube ich, eins der Elemente ist, was bei diesem Logistikansatz eine Rolle spielt. Vielleicht kann ja einer von euch beiden das mal so ein Stück weit auseinandernehmen, was das eigentlich genau bedeutet und wie das in der Amazon-Welt eigentlich verortet ist. Man nennt ja sogar die GmbHs mittlerweile danach, in Abkürzung, wie ich gelernt habe. Also was ist denn das Prinzip dahinter?
Na, ich würde noch einen Schritt davor machen, wie restrukturiert sich gerade der Onlinehandel? Also früher ging halt alles über Zentrallager und war bequem, war einfach und gut managebar. Und jetzt ist ja das Volumen so groß, wie gesagt, die letzte Meile wird bedeutsamer, dass man auf Dezentralität setzt. Und Hermes ist halt dann, einfach sagen, dummerweise jetzt der als letztes das begonnen hat. 2014 war die große Offensive, dass sie eben festgestellt haben, wir müssen schon jeweils vor die großen Städte und unser Lager da haben. Und ich würde sogar sagen, das geht dann noch einen Schritt weiter mit City Hubs. Und man sieht, wie Amazon auch jetzt, sei es Hamburg, sei es München, versucht jetzt wirklich in den, noch nicht ganz in den Vierteln, aber zumindest, sagen wir mal, Süden, Norden, West, Osten, Westen, Lager zu haben. Und das ist ein Beispiel, was du jetzt genannt hast, dann auch nochmal zu strukturieren. Diese Schnelldreherlager, die man dann eben auch, also einerseits mit der Post anders liefern kann, aber andererseits auch andere Services anbieten kann. Und das Interessante bei Amazon ist ja, dass sie weggegangen sind von dem Food versus Rest, sondern wirklich sagen, was brauche ich schnell und zügig? Das ist sozusagen in diesen Lagern vorhältig. Da kann man Prime Now andocken, da kann jetzt diese Express-Services andocken. Und das ist dem Markt geschuldet. Ich glaube, das Volumen ist jetzt so groß, dass man, wenn man wirklich alles zentral, erstmal zentral sammelt und dann zentral wieder verschickt, das ist ja wirklich absurd. Also, dass man dann regional entsprechend schon seine Hubs hat und das wird halt auch die Kompetenz ausmachen. Da hat auch Amazon natürlich eine große Erfahrung. Wo ist mit wie viel Nachfrage zu rechnen? Wie strukturiere ich das entsprechend? Aber Amazon macht das nicht nur, machen auch andere inzwischen. Will das nicht immer so hochheben. Deswegen glaube ich, dass andere auch eine Chance haben. Und wer halt jetzt, glaube ich, am schnellsten eine dezentrale Struktur auf die Beine bekommt, und dezentral meine ich jetzt gar nicht nur das, was Hermes hat, kündigt er dauernd neue Lager, Distributionszentren an. Das ist aber eher noch auf der Ebene davor, sondern wer, glaube ich, auch in den Städten Hubs hat, und das können die Logistiker sein, das können Händler sein oder wer auch immer, der hat einfach gute Karten jetzt im nächsten Schritt.
Und das ist ja auch fairerweise etwas, was wir in diesen Amazon-Diskussionen auch immer wieder haben. Ne? Wenn du ein Unternehmen hast wie Amazon, was sehr, sehr viele große Lager hat, die dann vielleicht mit kleineren Hubs arbeiten, vertikal, also die ihnen dann selber gehören, könntest du, wenn du auf Amazon.de irgendwas einkaufst und sagst, ich will jetzt irgendwie einen Kopfhörer haben, könnte Amazon dich natürlich incentivieren, einen Kopfhörer zu nehmen, der schon nahe bei dir liegt, für das sie quasi kaum eine sozusagen kaum Deckungsbeitrag aufwenden müssten, um ihn dir relativ schnell zu liefern. Und für einen Kopfhörer, der möglicherweise noch ein bisschen weiter weg ist, hast du dann halt ein ganz klassisches Lieferzeitfenster von 1 bis 2 Tagen oder der ist teurer. Und das kannst du natürlich nur, wenn du die Logistik vertikal aufstellst. Und das führt natürlich dann irgendwann dazu, dass du deine Eigenmarken oder deine eigenen Produkte deutlich besser und schneller vorhaltbar machst als andere Produkte. Und das ist ja halt auch ein Ergebnis dieser Dezentralisierung der Läger. Also für die, da bin ich ganz bei Jochen. Also für den Händler, ob das jetzt die Otto-Gruppe ist mit Hermes oder Otto mit eigenen Lägern oder vielleicht auch DHL in der Kooperation mit einem Metro, Kaufhof, wie auch immer, die es schaffen, das sozusagen bis zu dir als Kunden durchzutragen und dir das Gefühl zu geben, guck mal, hier sind 3 Sachen irgendwie mit der grünen Ampel, die sind sofort da in der Stunde, aber wenn du wirklich jetzt die Banane aus Uruguay haben willst, die irgendwie fair geschüttelt wurde, da musst du halt noch mal eine Woche warten. Das ist eine reine Logistikfrage. Da geht es nur darum zu wissen, wo mein Produkt in welchem Zustand ist und wie schnell ich das mit in den Batch der nächsten Auslieferung reinbekomme. Und das wird halt richtig spannend, weil da ist dann wirklich die Marge dann da drin versteckt.
Ihr Lieben, an dieser Stelle möchte ich euch gerne das E-Commerce-Forum Karlsruhe vorstellen. Das Forum ist eine E-Commerce-Event-Reihe, die 3-mal im Jahr in Karlsruhe stattfindet und organisiert wird das Ganze von der E-Commerce-Agentur FleckBit. Die Jungs und Mädels aus Karlsruhe haben sich auf die Entwicklung und Optimierung von Online-Shops spezialisiert und vor einigen Jahren mit dem E-Commerce-Forum eine coole Abendveranstaltung mit spannenden Brancheninsights von Top-Experten der E-Commerce- und Marketing-Szene ins Leben gerufen. Am 15. November 2018 gibt es ein Special als E-Commerce-Forum Karlsruhe XXL, bei dem auch ich einer von den Speakern sein darf und das mit ganz tollen Leuten, zum Beispiel zusammen mit Jochen Krisch, den ihr aus unserer E-Commerce-Reihe auch kennt, mit dem Rupert Bottmeier, den ihr vielleicht von der K5 zu seinen Disruptionsvorträgen kennt oder dem Online-Marketing-Spezialisten Karl Kratz. Also da wird richtig was aufgefahren auf der E-Commerce-Forum-Bühne, da solltet ihr dabei sein. Es werden rund 200 Teilnehmer erwartet und es bietet sich euch die Möglichkeit zum entspannten Networking mit Online-Händlern und Herstellern, aber auch um sich mit Digitalagenturen, Softwareanbietern und Young Professionals zu vernetzen. Inklusive Drinks und Fingerfood aus der Sterneküche des Kesselhauses in Karlsruhe erwartet euch also etwas richtig Tolles. Darum geht einfach mal auf die Webseite ecommerceforum.de mit 2 Bindestrichen ecommerce-forum.de und wie immer hat Onkel Joel einen Rabattcode für euch, den ihr nutzen könnt. Wenn ihr kompakt XXL auf der Eventseite eingebt, spart ihr satte 25% des Ticketpreises. Also ecommerce-forum.de. Ganz, ganz schnell ein Ticket kaufen für das E-Commerce Forum in Karlsruhe in der XXL-Version im November 2018.
Aber wie verhält sich das mit den Kosten, wollte ich nämlich gerade gesagt haben. Ich erinnere mich ja auch an einen Beitrag bei Jochen und das geht mir auch oft so, man bestellt sich irgendwie 10 Items bei Amazon und die kommen in 11 Paketen mal überspitzt gesagt. Ja, dass ich ja im Prinzip Gefahr laufe, dass ich dann aus 3 Lagern Inhalte kriege, die auch noch zu verschiedenen Zeitpunkten gepackt werden, was ja eigentlich die Kosten erhöht, Verpackungsmaterial, Aufwand und so weiter und so fort. Also ist Dezentralisierung eher kostenoptimierend oder eher kostensteigernd?
So kann man es nicht sagen, aber jetzt so sagen wir mal, das ist nicht unbedingt das Bequemste. Also das ist jetzt auch das, das liegt natürlich an der Flut der Bestellungen. Also das ist genau das Problem, was es noch zu lösen gibt. Ob man das irgendwie konsolidiert, bis zum gewissen Grad macht man das auch oder macht ein Amazon das auch, oder ob man sagt, okay, wir offenbaren uns da dem Kunden gegenüber sozusagen, wie aus Kundensicht chaotisch wir sozusagen das Ganze verwalten. Das ist genau der große Nachteil. Also deswegen hat Dezentralisierung hatte ja auch einen großen Vorteil, dass man wirklich das alles koordiniert machen konnte. Und ich glaube, das ist jetzt, dafür finden wir jetzt gerade so eine Übungsphase und jeder muss jetzt rausfinden sozusagen, wie viele unterschiedliche Pakete sind noch erträglich für den Kunden oder auch fürs Image und muss da Erfahrungen sammeln. Also wir sind ja da, das ist ja wirklich Neuland. Also es sind ja neue Wege, die man da geht und das hat man in der Form noch so noch nicht gehabt. Also es gibt ja dezentrale Logistikinfrastruktur natürlich auch im B2B-Bereich und in anderen Bereichen, aber im Endkundenbereich und vor allem in einem so unberechenbaren Bereich, also dass du eben nicht genau weißt, was die Kunden bestellen und es nicht so tracken kannst. Ich glaube da, deswegen, ich sehe es als Beginn jetzt einer neuen Entwicklung und die Optimierung, die da jetzt passiert, die finde ich ja viel, viel spannender. Also dass man jetzt mal den Schritt gemacht hat Richtung Dezentralisierung und dass man jetzt guckt, wie kann man dieses Modell wieder optimieren, auch durchaus kostenseitig optimieren. Also das ist natürlich absolut nicht ideal, aber das ist auch ein bisschen die Frage ist je niedrigpreisiger die Produkte ist, umso weniger ideal ist es. Wenn es höherpreisige Produkte ist, dann ist es nicht so dramatisch. Aber also es ist schon nicht, also es ist nicht alles rosig, was jetzt gerade da ist und was da entsteht, will ich damit sagen, sondern wir müssen einfach sehen, dass wir uns wirklich in einer Umbruchphase befinden. Für mich am deutlichsten hat eigentlich die Umbruchphase gemacht, was war Zalando stolz, zum Beispiel auch beim Börsengang oder bis dahin noch, auf ihre Zentrallogistik. Wir sind Berliner, wir machen irgendwie alles aus Berlin und haben das so super kompakt gemanagt und da haben wir die Retourenvereinnahmung, da haben wir die Waren verschicken etc. Und wie die das in den letzten Jahren extrem dezentralisiert haben, um eben auch Last-Mile-Service anbieten zu können, wie sie dann sogar versuchen, jetzt die Händler anzubinden, sodass sie aus den Läden liefern können, als Überlaufprogramm, sage ich es jetzt mal, das propagieren sie so nicht, aber also wie sie da komplett umgedacht haben, von zentral auf dezentrale Logistik, eben genau, weil sie diese Chance gesehen haben, sehr früh. Und im Modebereich ist es ja noch weniger gang und gäbe, jetzt Last-Mile-Services zu haben, als in anderen Bereichen. Deswegen bin ich da sehr gespannt, was bei Amazon da passiert. Und die haben noch was Schönes gemacht, was mir sehr gefällt. Die haben ihren Logistikbereich auch umbenannt in Convenience. Das ganze Feld nennt sich bei denen jetzt Convenience. Glaube ich sogar im Vorstand oder unter dem Vorstand angesiedelt. Und dann siehst du halt, dass es eine andere Einstellung ist. Sagen auch der Börse, wir investieren in Anführungszeichen nicht mehr in Marketing, sondern in diese Bereiche. Der Block ist auch extrem nach oben gegangen, weil das eben alles teurer wird, also zumindest erstmal bauen, dann auch betreiben, aber sie versprechen sich eben da jetzt auf, sage ich mal, 5 bis 10 Jahressicht extreme Vorteile als wirklich der europaweit führende Modeplayer, der eben sowas auch anbieten kann. Und Zalando ist auch sehr experimentierfreudig, glaube ich, die arbeiten mit allen Same-Day-Delivery-Diensten europaweit zusammen und testen da und machen da. Und ich bin gespannt, ob ein Zalando zum Beispiel auch noch ein Unternehmen in dem Bereich mal übernimmt und dann wirklich das extrem ausrollt.
Wir sollten ja auch mal beim Thema Amazon jetzt als unseren Haken vielleicht hinterzu machen, mal zusammenfassen, was sie eigentlich alles besitzen an Services. Weil es ist ja schon so ein Stück weit so ein kleiner Blumenstrauß, wo man auch ein bisschen Wildwuchs hat. Also eigentlich überholt teilweise ein eigener Ansatz den anderen. Also wir haben solche Themen wie Amazon Express, Prime Now, Amazon Locker, Amazon Hub, Amazon Fresh, Amazon Flex, meinetwegen noch Amazon Key, wenn man jetzt ein Stück weit weiterdenkt. Wie verortet ihr da wen? Also was glaubt ihr sind eigentlich so die vielversprechendsten Ansätze?
Also ich würde mir das ein bisschen einfacher machen. Also ich würde das gar nicht so strategisch sortieren, wie es ja auch oft im Kommentarspalten einschlägiger Blogs kommentiert wird. Da macht sich Amazon oft auch selber nicht so große Gedanken davor, sondern überlegt sich, okay, wie kriegen wir genau dieses das hin, was der Kunde dort will. Das mag sein, jetzt ein Wunsch von mir wäre quasi, ich möchte alle Bestellungen in einem Paket haben. Ja, vielleicht, auch wenn es vielleicht dann am letzten möglichen Lieferzeitpunkt kommt, am Freitag und nicht eben am Dienstag. Und da hat jetzt Amazon gelernt, das geht mit den bestehenden Dienstleisterstrukturen nicht. Das können sie mit dem DL und Hermes nicht machen. Müssen da bestimmte Sachen selber aufbauen und testen da auch eine ganze Menge und schauen, ob sich das am Ende des Tages lohnt, ob man dann auch noch billiger bei rauskommt. Ich glaube, das bewusste in Kauf nehmen von Strukturen, die sich gegeneinander kannibalisieren, das ist ja vollkommen okay. Und das zeichnet eine innovationsgetriebene Firma aus. Ich konnte mir auch total gut vorstellen, dass Amazon irgendwann aufhört mit dem Locker-Konzept, weil sie halt merken, nee, funktioniert gar nicht, funktioniert vielleicht nur an Bahnhöfen und Flughäfen, dann bauen sie halt die Dinger wieder ab. Aber das ist gar kein Problem. Also viel besser als wir DHL das irgendwie so im Schneckentempo auszubauen und dann in den Innenstädten das Problem zu haben, dass man sie eigentlich nicht mehr nutzen kann, weil sie immer voll sind, entweder mit gelieferten Paketen oder mit Retouren. Ich würde das nicht so sortieren. Ich glaube, aus einer Endkundenperspektive gibt es einfach ganz, ganz viele Logistikleistungen, die Amazon gerne noch anbieten möchte, die sie halt ohne diesen Zugriff auf die Infrastruktur nicht können. Und dafür schießen sich halt ein paar parallele Initiativen raus. Aber ich habe da noch kein strategisches Muster gefunden, außer Test and Learn.
Ich würde auch sagen, dass es nicht strategisch in dem Sinne, also strategisch ist wirklich das Testen und Ausprobieren von unterschiedlichsten Angeboten. Man sieht das jetzt ja auch, also dann mit der Zeit, jetzt zum Beispiel gerade werden Prime Now und Amazon Fresh mehr oder weniger fusioniert und also zumindest organisatorisch fusioniert, weil Prime Now auch so ein Testballon war, den sie super schnell gestartet haben und dann auch super schnell ausgerollt haben, weltweit eigentlich. Und jetzt sind sie ein bisschen in einer anderen Situation, sehen vielleicht auch, dass vielleicht Prime Now sogar der bessere Lebensmitteldienst ist als Amazon Amazon Fresh und jetzt haben sie Whole Foods noch dazu gekauft, also haben auch Möglichkeiten jetzt aus den Läden oder kann man ja schon fast schon City Depots nennen, entsprechend was zu basteln. Also deswegen wird dieser ganze Komplex zusammengebaut, dann eben dieses Crowdsourcing, nenne ich es jetzt mal ein bisschen, passt nicht ganz, aber Amazon Flex sozusagen, dass man eben versucht, Mitarbeiter zu bekommen in dem Bereich, ist nochmal ein anderes Feld, wo man auch unterschiedliche Dinge testet. Und das ist ja gerade das Spannende oder Sympathische an Amazon, dass sie Themenfelder definieren und das dann entsprechend forcieren und da erstmal nicht, also erstmal nur gucken, macht das Sinn oder ist die Kundennachfrage testen und dann eben versuchen rauszufinden, was findet tatsächlich Anklang am Markt.
Ich würde quasi nochmal sozusagen einen Appell auch so ein bisschen an die Logistikunternehmer diesen Markt richten. Ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Händler, die mittlerweile auch relativ signifikante Größen erreicht haben, die jetzt durchaus bereit sind, Alternativen zu Hermes und DHL zu testen, ja. Weil gar nicht immer aus einer Kostenperspektive, sondern weil sie sagen, ich habe hier irgendwie neue Service-Ideen. Ich bin auch gerne bereit, das auch zu teilen und auch Jochen sicherlich, wenn es da Ideen gibt, wie man da den Händlern in bestimmten Verticals neue Service anbieten kann. Der Markt bietet gerade wahnsinnige Chancen und Opportunitäten, gerade weil DHL und Hermes das nicht so schnell gedreht bekommen. Und das und für die Händler gibt es halt sehr, sehr große Nachfrage an neuen Services. Und es geht nicht immer um den Preis.
Ich habe auch gerade mal rausgesucht, Marcel hat ja irgendwie für unseren Amazon-Report, den der demnächst rauskommt, der wird ganz großartig, so ein schönes Zitat, mit dem er er hat so ein R&D-Stück geschrieben zu Amazon, wie entwickelt Amazon quasi neue Dominanzfelder und hat dann auch sozusagen geschlossen mit diesem Bezos-Spruch, der irgendwie gesagt hat, das Ausmaß deiner Fehler muss mit deinem Unternehmen mitwachsen, wenn das nicht der Fall ist, dann erfindest du nicht Dinge in der Größenordnung, die notwendig ist, um die Nadel bei dir zu bewegen. Also das bestätigt ja sozusagen euer beider Theorie, dass das so ein Stück weit unterschiedliche Ansätze gegeneinander laufen ist.
So, liebe Hörer, für heute sind wir schon wieder am Ende unseres Podcasts angelangt. Wenn euch das Thema aber noch weiter interessiert, habt ihr die Möglichkeit, euch auf Patreon extra lange Podcasts von uns zu besorgen. Also quasi jeweils einen Director's Cut, der noch einmal 10-20% länger ist und dementsprechend mehr Inhalt bietet. Patreon schreibt sich wieder Patron, nur mit E dazwischen, also Patreon. Und unter patreon.com/dekompakt könnt ihr euch für monatlich ein paar Taler besagte extra lange Podcasts klicken. Dort ist dann übrigens auch keine Werbung enthalten, sondern diese wird ans Ende geschnitten und auch sonst kommt ihr in den Genuss unterschiedlicher Extra-Inhalte wie unser Recherchematerial, die Teilnahme an all unseren Gewinnspielen und. Uns freut es natürlich sehr, wenn wir euch für diese Bonusinhalte begeistern können. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören und auf bald!